Bist weg.
Ach nee, ich habe das Kabel wieder nicht reingesteckt. Nicht mein Ernest.
Das ist jetzt schon das dritte Mal.
Zweite. Einmal war
ich muss dich bald muss ich dich zum Feedbackgespräch einladen, Nora. Dann müssen wir über deine Kabellizität reden.
Die Kabellizität. Diese hässliche scheiß Katze.
Du bist immer die Katze. Warum ist es eigentlich eine Katze? Das ist Garfield, ist das, ne?
Ja, oder, ja.
Reiß die Augen nicht so auf. Wenn du konzentriert bist, ist es immer so. Dann werden sie immer noch größer. Das habe ich ja noch nie gesehen.
Beyond the Floss. Beyond the Floss. Beyond the Floss. Beyond the Floss.
Beyond the Floss.
Beyond the Floss.
The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss, The Empowering Dental Podcast.
Hallo zusammen.
Unser Hi diese Woche wird sportlich, denn es war High Rocks in Berlin. Da werdet ihr einmal sportlich durchgezogen. Und in unserem Low geht es um Teambuilding, denn Teamwork makes the dream work. Oder eben nicht? Fragezeichen, Fragezeichen. In unserem Fokus geht es darum, wie ihr vorhersagbare Erfolge aus eurem Aufklärungsgespräch ziehen könnt. Denn wir teilen mit euch die Red Flags des Patientenprofils und geben euch konkrete Tipps, wie ihr damit umgehen könnt für einen stressfreien Praxisalltag. Im Learning der Woche wird es juristisch. Es geht um Justiz, genauer gesagt um das Einhalten von Gesetzen. Und in unserem Dental Empowerment lassen wir unseren Stolz und Perfektionismus mal beiseite und hören uns unser neues Mantra bitte jeden Tag ab jetzt vor unserer Behandlung an. Nora und ich haben uns heute schon mal schön ausgetauscht über unsere Patienten heute und haben uns unser Leid geklagt. Es würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir es wieder alles erzählen, glaube ich. Leider haben wir den Record-Knopf noch nicht gedrückt gehabt.
Stimmt, das Letzte, was wir gerade besprochen haben, ist nochmal die Indikationsstellung von Inlays und Teilkronen und dann Keramik versus Gold.
Unseren Vorlieben.
Die Stickies oder die Pushies oder keine Ahnung.
Ja, Nora sagt zum Beispiel, was sagst du noch?
Puschel.
Puschel und ich sag Microbrush. Ihr müsst mal bitte hier in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingswort ist für die, ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen, ne? Die Microbrushes.
Du bist nicht so kreativ.
Ich kenne aber auch Leute, die sagen, auf jeden Fall noch etwas, was ganz oft benutzt wird. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber sagt uns das gerne mal in den Kommentaren.
Und ich sag immer Klebis und Anni sagt Stickies. Sticky.
Ja. So setzen wir halt unsere Inlays und Teilkronen und so weiter ein. Ja, war natürlich wieder sehr aufschlussreich. Und jetzt sich das Leid klagen, das
tut auch ja, immer gut.
Tut immer gut. Aber ja, jetzt geht's erstmal zu den Highs und Lows, würde ich sagen.
Los geht's.
Highs und Lows.
Mein High diese Woche habe ich dir noch gar nicht erzählt, Anni. Und ihr Lieben, ihr habt es auf der Insta-Story verfolgen können. Es war nämlich High Rocks Wochenende in Berlin. Und ich weiß nicht, wer von euch hier alles im Fitness-Game drin ist. Es ist auf jeden Fall ein Fitness-Wettbewerb, der ja vor allem Crossfit-Übungen und Laufen kombiniert. Ja. Man kann diesen Wettkampf als Einzelperson oder auch im Doppel machen, gemischt oder eben auch gleichgeschlechtlich. Und man kann als neuestes Feature, das finde ich ganz cool, auch eine Staffel machen. Das heißt, theoretisch, wenn man jetzt eine super sportliche Praxis hätte, könnte man theoretisch auch
mit der Praxis mitmachen.
Ja.
Cool.
Wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch, aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Und was bei diesen Events eben special ist, ist die Atmosphäre. Es ist natürlich einfach wirklich ein super cooler Vibe. Alle sind total motiviert. Wenn man dabei ist, wird man sofort aufgeregt, egal ob man jetzt selber mitmacht oder nur zuguckt. Ich habe nur zugeguckt. Ja.
Und musstet ihr eigentlich Karten kaufen zum Zugucken, ja, oder war das umsonst?
Nein, also ja, du musstest quasi über denjenigen, den du angefeuert, genau, hast, ah, okay, diese Spectator-Karte.
War das teuer in Berlin? Würde mich mal interessieren.
Zuschauerkarten kosten so zwischen 7,50 Euro und 10 Euro, glaube ich. Und wenn du mitmachst, dann variiert das, je nachdem, ob du jetzt Einzel oder Doppel machst, zwischen 60 und, ich glaube, 120 Euro.
Ja, also das ist auf jeden Fall deutlich günstiger als in Holland. Das heißt, wenn ihr einen Hyrox machen wollt, dann macht ihn auf jeden Fall in Deutschland.
Ach krass.
Denn hier sind das 170 Euro mindestens, also um die 200 Euro zum Mitmachen.
Verrückt.
Und die Zuschauerkarten sind mindestens 30 Euro.
Ist ja verrückt, dass das nicht regulär geregelt ist,
Find
oder?
Finde ich auch unlogisch. Meiner Meinung nach kommt der Hyrox-Trend, oder ich habe davon vor ganz vielen Jahren gehört, ganz vielen Jahren, das ist total übertrieben, aber vor 4-5 Jahren habe ich davon gehört, bevor das überall war, in Hamburg.
Mhm. Ja, das stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob das aus Hamburg kommt.
Ich glaube, der erste war auch in Hamburg. Ich habe nämlich tatsächlich eine Freundin, die den ersten gemacht hat.
Ach, den allerersten?
Ja,
genau. Ach, wie cool.
Ja, ja, und sie stand dann auch für die Frauen auf dem Treppchen.
Ah, ja, mega gut. Kenn ich diejenige?
Ja, kennst du. Ja, es war eine richtig tolle Atmosphäre, hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ja, mal gucken. Ich habe jetzt ein bisschen Blut geleckt natürlich. Anni will mich ja schon die ganze Zeit überreden, dass wir einen zusammen machen.
Ich habe Nora schon gesagt, sie hat mir davon erzählt, noch nicht, wie es war, aber dass es ist. Ich meinte so, naja, Nora, Beyond the Floss goes Hyrox. Dann könnt ihr alle kommen und uns anfeuern.
Genau. Ich finde die Übung an sich machbar, auf jeden Fall. Es gibt natürlich einfachere und schwierigere, je nach Körper- und Trainingstyp. Die meiste Zeit kann man einfach beim Laufen rausholen, das hat man auch gemerkt. Ich habe jetzt die Männer in der Double angeguckt und selbst wenn die Übungen zum Teil von den Einzelnen, du konntest ja immer sehen, welches Couple jetzt gerade relativ weit vorne oder hinten war und ob sie sich dann währenddessen überholt haben oder eben auch nicht. Und die Zeit kann halt, klar, so ein kleines bisschen, ob du jetzt bei den Burpees 20 Meter weiter vorne bist zum Beispiel, das holt dir ein paar Sekunden raus. Aber wenn du jetzt eine Runde zum Beispiel in 3,50 läufst oder in 5, Pace, das ist einfach ein Riesenunterschied. Ich habe es mal ausgerechnet, also wenn du zum Beispiel deine Runde immer auf einem 3-0er Pace läufst zum Beispiel, was natürlich extrem schnell ist, aber es gibt manche, die das machen. Ja, es gibt wirklich
welche. Also damit hast du jetzt ja unsere Geschwindigkeit gesetzt, ne, Nora?
Sprinten da durch, ne? Also die, die gewonnen haben jetzt zum Beispiel auch, die Männer, die sind halt gesprintet, die sind irgendwie auf ungefähr 3-0er Pace da durchgesprintet.
Mhm.
Im Vergleich zu zum Beispiel 5-0er Pace, dann sparst du 16 Minuten. 16!
Boah, ja, das ist natürlich viel.
Das ist halt wirklich viel.
Und ich würde mir halt auch so vorstellen, halt so die 20 Meter, die du dann halt vorne bist,
holst
du, wie gesagt, beim Rennen so wieder auf, ne?
Holst wieder raus. Also es war auf jeden Fall eine super coole Atmosphäre und generell mein ganzer Sonntag war total sportlich aktiv. Ich war danach noch auf so einem Rooftop-Event, wo ein HIIT-Training gemacht worden ist. Muss dazu sagen, ich habe an dem Samstag vorher mit einer Freundin Krafttraining gemacht und ich war richtig, richtig durch. Und dieses HIIT-Training dann, das eigentlich ausschließlich aus Liegestützen, Burpees, Trizeps-Push-Ups und Mountain-Climbers und Plank bestanden hat, war natürlich für mich die übertrieben.
Perfekt.
Ja, ich kann meine Arme heute quasi eigentlich nicht mehr heben.
Witzig.
Aber ja, das Beste war eigentlich die Recovery. Es gab nämlich Proteineis. Wer aus Berlin kommt, kennt Daluma vielleicht. Also wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall viele Wallballs machen.
Ja.
Vorher schon. Und Farmer's Walk ist, glaube ich, auch wirklich zwar eigentlich nicht schwierig, aber die Grip Strength,
die ist halt
nur durchs Klettern eigentlich trainierbar.
Ja, also ich glaube halt, da hilft uns vielleicht auch das Zahnärztin sein. Die Klaue, die wir dann halt haben, die müssen wir halt einfach dann beibehalten.
Wir tragen einfach beide Gewichte nur in einer Hand.
Ja, aber ich glaube schon auch, dass auch der Wille sehr viel zählt. Das können wir ja auch gut.
Ja, auf jeden
dass
Fall.
Dass unsere Willenskraft da durchbringt.
Ich habe übrigens ein Manko am Hyrox. Ich war echt schockiert, es waren so wenig Sunnies da.
Ja?
Das fand ich wirklich fahrlässig. Also ich habe da eine Person gesehen, die hat sich so dolle übergeben und er ist trotzdem weitergelaufen und hat sich dann wieder übergeben und dann wieder weitergelaufen und wieder übergeben. Und ich habe nur gedacht, ich weiß nicht, wie lange das hier noch gut geht, aber ich habe weit und breit keinen einzigen Sunny gesehen und das fand ich schwierig.
Gar keinen?
Nee.
Und das finde ich auch nicht gut, nee.
Nee, viele solche Lotsen, die einem halt sagen, wo lange es geht und eben da mitarbeiten und auch die, die immer No-Rap sagen.
Aber ja, gerade beim so einem Hyrox ist es ja schon auch, dass man durch diesen Wettbewerb sich da leicht überanstrengt.
Ja.
Ich habe ja da diese eine Geschichte, das hatte ich dir erzählt, dass der arme Mensch, den ich da kenne, bei den Wallballs, dann immer wieder hinter sich gehört hat von demjenigen, der darauf aufpasst, ob der Rap, also die Wiederholung halt zählt, ob die gut genug war. Mhm. No Rap, no Rap. Der hat ja Tausende dann gefühlt gemacht. Mhm. Der hat zwar den High Rocks durchgezogen, aber ist dann danach direkt in Ohnmacht gefallen, weil der sich halt einfach komplett überanstrengend hat.
Es ist ja auch letztens jemand gestorben nach so einem Lauf, aber es war in der Hitze halt, ne?
Nach einem High Rocks oder nach einem Lauf?
Na, ich glaube, es war ein Lauf und es war eine jüngere, aber es war auf jeden Fall auch eine Athletin. Also es war jetzt niemand, der einfach mal so mitgemacht hat, sondern jemand, der wirklich trainiert war dafür.
Dehydriert.
Also auf jeden Fall ist Hybridathletik ja total in.
Ja.
Definitiv.
Ich zähle ja dazu übrigens.
Definitiv.
Ja, einer derjenigen.
Ich wäre eigentlich besser für einen Triathlon tatsächlich. Ich kann ja sehr gut schwimmen.
Ja. Aber ich war auch im DLRG früher. Ich kann auch gut schwimmen.
Aber ich mag halt kein Fahrradfahren. Vor allem finde ich es
hässlich. Ich hasse auch diese Vorstellung beim Triathlon, weil ich am Anfang, also ich schwimme gerne, aber dieses Hauen und Stechen im Wasser, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf.
Hm.
Ist ja dann immer Wasserkrieg am Anfang.
Ja.
Die drücken dich nach unten, die ziehen an dir, die schubsen dich weg.
Geht gar nicht.
Das bin ich ja auch gar nicht. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Nee.
Ja.
Also nur eben das Kompetitive. Ich weiß nicht, ob du da Spaß mit mir hättest. Ich bin ja leider nicht so kompetitiv. Also,
mit mir wirst du ja gewinnen, Noah.
Ja, eben, Hilfe.
Das macht das für uns beide, kein Problem. Aber du musst dich schon anstrengen. Weh, du strengst dich dann nicht an.
Anstrengen, ja, aber... Und ich kann sehr gut anfeuern, auf jeden Fall. Das habe ich
Dann feuer dich vor allem selbst an. Das ist doch das
also
Wichtige.
Also andere kann ich gut anfeuern.
Willst du dann das dann so machen? Du stehst dann hinter mir. Ja, du kannst es. Bei so einem Doppel, da muss ja immer nur einer, theoretisch.
Wir machen das einfach so. Du machst 79 Wallballs und ich mach einen. Den letzten.
Und den machst du dann besonders schön.
Schön. Wenn die Kamera kommt. Die Wallballs, hier besonders schön ausgeführt. Okay. Und mein Low kommt aus der Praxis. Es ist ein Low insofern, als dass es mich ein bisschen beschäftigt hat, weil es mit Selbstarbeit zu tun hatte. Insofern, als dass ich mein Ego runterschlucken musste. Und das finde ich als Zahnärztin ein sehr zentrales Thema, generell in der Zahnmedizin. Wir haben ja alle ein Riesenego. Es gibt ja so lustige Reels dazu. Ich wusste nicht, was ich werden sollte. Dann bin ich Chirurg geworden für mein Ego oder irgendwie sowas. Also es ist ja sowohl in der Chirurgie als auch in der Zahnmedizin so, dass wir alle unglaublich viel auf uns halten und uns alle für den oder die Beste halten. Anni grinst die ganze Zeit nur. Genau.
Bin ich auch.
Und ich hatte eine Behandlung, in der ich einfach nicht weitergekommen bin. Es war einfach so. Ich habe nochmal versucht und nochmal versucht und nochmal versucht und bin irgendwann mit meinem Latein ans Ende gekommen.
Willst du sagen, was es war?
Eine Wurzelkanalbehandlung,
die
zwar röntgenologisch super aussah, klinisch, meiner Meinung nach, sah es auch gut aus, aber es gab eben nach wie vor Beschwerden. Und es war aber alles auszuschließen, letztlich. Und ich hatte das Gefühl irgendwann, dass ich nichts mehr sehen konnte in dem Zahn. Also ich bin wie betriebsblind geworden. Das ist so, wie wenn man in der Praxis anfängt, alle Probleme sieht, dann 2 Jahre da arbeitet und gar nicht mehr weiß, was eigentlich alles schiefgelaufen ist oder immer noch schiefläuft, so ungefähr. Da kann sich, glaube ich, jeder an die Nase fassen. Es hatte bei mir dann irgendwann mental auch so einen kleinen Knick gegeben. Ich konnte einfach nicht mehr da an der Stelle weitermachen, aber es lag mir sehr am Herzen, dass diese Behandlung gut wird und auch zu Ende geführt wird. Und ich bin letztlich eigentlich stolz auf mich, weil ich es geschafft habe, meinen Stolz runterzuschlucken und mein Ego beiseite zu stellen, weil ich beschlossen habe, es bricht mir keinen Zacken aus der Krone, das jetzt an meine Kollegin in der Praxis zu überweisen und sie nach einer zweiten Meinung zu beten. Und das war super. Der Zahn ist heute abgefüllt worden. Es war wunderbar. Und was ich ganz besonders toll eigentlich daran fand, war, dass der Patient sich im Nachhinein beim bedankt hat. Das heißt, letztlich hat es mir wirklich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, weil er meinte, ich fand es so toll, dass sie sich so ins Zeug gelegt haben für meinen Zahn. Vielen, vielen Dank. Jetzt muss man dazu sagen, der Zahn hat nicht mal wirklich eine Funktion. Also es gibt keinen Antagonisten. Also nur ein ganz kleines Stück.
Noch nicht. Da kommt halt das Implantat dann.
Genau. Aber was ich echt eigentlich, also das hat mich viel beschäftigt. Ich habe mit Anni auch zum Beispiel drüber geredet, weil das nagt, ne? Das nagt am Selbstbewusstsein. Das nagt so ein bisschen am eigenen, an dem, was man auf sich hält.
Aber man ja immer alles lösen kann und will. Man ist ja auch so gewohnt, immer alles zu lösen.
Genau. Und als Held am Ende da zu stehen, umso schöner eigentlich, dass ich dann so ein schönes Feedback vom Patienten bekommen habe im Nachhinein, dass er es sogar bemerkt hat, dass es vielleicht nicht so einfach für mich war in dem Moment. Noch dazu musste ich ihn auch noch überreden, zu meiner Kollegin zu gehen, weil er halt eigentlich nur bei mir bleiben wollte. Und ich habe aber gesagt, ich kann es aber jetzt nicht besser an der Stelle. Es muss jetzt jemand anders machen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es besser wird. Gott sei Dank hatte ich recht. Aber aber ja, also das war mental auf jeden Fall schwierig. Und ich bin aber froh, dass ich das geschafft habe zu bearbeiten. Es knappst immer noch an mir.
Ja. Man kann es nicht loslassen. Naja, gut, aber weil ein anderer Behandler das dann vielleicht lösen konnte. Was die andere Behandlerin gemacht hat, hättest du ja auch machen können, rein theoretisch.
Absolut.
Also von der Theorie her und vom Handling her hättest du es ja machen
Kein
können.
Kein Problem.
Und dann quasi vorher auszusteigen und dann nicht mehr zu diesem Punkt zu kommen, das ist ja das, was einen dann ärgert. Genau. Nicht, dass man es nicht kann, sozusagen.
Genau.
Aber trotzdem hast du dich ja in dem Moment richtig verhalten, in dem Sinne, dass du erkannt hast, meine mentale Kapazität ist hier zu Ende.
Genau.
Nicht meine zahnärztliche, sondern die mentale Kapazität.
Ja.
Und gerade bei Endo finde ich das zum Beispiel auch öfter vorkommen, dass man manchmal denke ich mir, ich muss einfach mal kurz auch aus dem Mikroskop woanders
hingucken. Man sieht den Kanal vor lauter Kanälen nicht mehr, ne?
Also genau. Oder wenn der Kanal vom Vorbehandler verblockt ist, das ist immer meine Geduldsprobe. Wenn ich dann da nicht weiterkomme, dann bereite ich erstmal kurz einen anderen Kanal auf.
Ja,
um erstmal wieder mein Zen zu kommen und zu denken, okay, gut, einer ist jetzt schon mal fertig, jetzt können wir da weitermachen.
Absolut.
Einmal die S1 bitte.
Ja, absolut. Und ich finde das auch spannend, weil in dem Moment, wo man selber mal in so einer Situation ist, dass man für jemand anderen eine schwierige Behandlung lösen soll, ist es ja häufig so, dass man reinguckt und sich denkt, hä? Ist auch gar nicht so schwierig. Also hier ist es doch. Oder machen wir einfach so.
Ja.
Ne?
Ja.
Oder man setzt einmal an und die Wurzel ist draußen und der andere hat sich da abgemüht, aber so ist es
weil
eben.
Ja, weil sie im PA-Spalt geblutet hat.
Nein, aber
das ist ja immer so mies. Ich finde das immer so mies bei allen, also nicht bei den jüngeren Zahnärztinnen ist ja oft so, dass irgendwo noch was drin bleibt, was dann so schwupps rausgeht bei einem selbst.
Ja.
Und dann, ich sag das dann immer da hinterher, auch wenn es gar nicht hundertprozentig immer stimmt, aber ich sage immer, ja, wissen Sie, das nächste Mal warten Sie einfach auch ein bisschen ab, dann blutet es in den PA-Spalt und dann kriegen Sie den auch so schnell raus.
Ja, aber es ist häufig ja so, wenn man als neuer, frischer Behandler, sag ich mal, auf eine Situation
frisch geschlüpft,
nein, also nicht unabhängig jetzt vom Erfahrungslevel.
Mhm.
Deswegen war tatsächlich, und ich werde das nie vergessen, wir hatten in der Mundkiefergesichtschirurgie die Prüfung im Examen bei jemandem, da war klar, der verteilt keine Einsen. Hat er noch nie gemacht. Und es war einfach so, dass man wusste, eine Eins gibt's eh nicht. So.
Ja.
Nun war ich aber in einer extrem starken Gruppe. Also zwei aus meiner Gruppe haben auch das beste Examen gemacht. Und dann saßen wir in dieser Prüfung und es gab dann tatsächlich am Ende die Eins, ja, für uns
zum
alle.
Zum ersten Mal.
Ja.
Ach so, ah, okay.
Wir haben alle eine bekommen und es gab unter anderem die Frage, Sie sitzen an dem Patienten, Sie wollen den Zahn ziehen, Sie sind schon seit 40 Minuten dabei, Sie können nicht mehr, Ihre Assistenz kann nicht mehr, der Patient kann nicht mehr, was machen Sie?
Mhm.
Und im Endeffekt war die Antwort darauf, aufhören, Tupfer reintun, Kaffee trinken gehen, kurz durchatmen und wiederkommen. Und dann klappt's.
Ja.
Ja, und er hat ja recht. Und das ist genau das. Einfach einmal ganz kurz Abstand. Weg vom Mikroskop, raus aus der OP.
Ja.
Einfach kurz durchatmen und entspannen. Ja, ich find's spannend. Ja.
Voll gut, ja. Und da hat der euch was mitgegeben, was man halt wirklich benutzen kann. Lass uns ihn doch mal einladen hier in den Podcast. Scheint mir ein guter zu sein.
Fokus Beyond the Floss.
Heute geht es darum, bevor es um die Wurst geht sozusagen, nämlich vor der Behandlung, steht ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar das Aufklären des Patienten und damit für uns die Einschätzung, was für ein Patient sitzt da eigentlich gerade vor mir? Was für eine Person sitzt auf meinem Behandlungsstuhl?
Und das Schwierige daran ist ja, dass diese Aufklärungsgespräche seltenst super schön geplant in einem Extratermin ablaufen, sondern meistens zwischen Tür und Angel mal eben kurz bei einem Dolortermin. Oder es kommt ein neuer Patient rein und möchte eigentlich sofort die Planung. Wir sind schon öfter darauf eingegangen und es ist eine Schwierigkeit, die uns allen täglich im Beruf widerfährt, dass eben aus dem Ärmel geschüttelt plötzlich einmal kurz alle Risiken, alle Zeitabläufe, alle Kosten und alle Möglichkeiten auf einmal aufgeklärt werden sollen. Und dann aber auch so, dass es für diesen einen Patienten oder diese eine Patientin perfekt passt. Jede Jack ist ja auch anders.
Richtig. Du musst dich also ganz individuell, ganz schnell auf den Patienten einstellen. Und nochmal hier ganz wichtiger Disclaimer. Es soll bei uns heute im Podcast nicht ganz klar nicht darum gehen, was jetzt rechtlich in einem Aufklärungsgespräch gesagt werden muss. Da könnt ihr euch auf allen Seiten oder in unserer nächsten Folge informieren zu diesem Thema, was denn rechtlich eigentlich ins Aufklärungsgespräch gehört. Denn was neben der Aufklärung inhaltlich so wichtig ist, ist, den Patienten aufzufangen und den Patienten einmal darauf vorzubereiten, es ist ja ein Aufklärungs- und Vorbereitungsgespräch, was denn im nächsten Termin passiert. Denn wir wissen das, aber der Patient, der weiß es eben noch nicht.
Und diese Situation hat verschiedene Aspekte, die einen selbst auch vorbereiten auf die nächste Behandlung. Weil es tatsächlich so ist, dass dieses Aufklärungsgespräch nicht nur einen Wert für den die Patientin hat, sondern auch für uns.
Genau, du kannst nämlich, wenn du eine gute Aufklärung machst, das Erwartungsmanagement des Patienten total in deine Bahn lenken.
Ja.
Wenn du vorher gut aufklärst, was am Ende für Risiken bestehen, zum Beispiel, dann kann der Patient viel besser einschätzen für sich, was ist eigentlich das, was ich am Ende von dieser Behandlung erwarten kann. Und ein Tipp hier gleich zum Anfang, hüte dich vor allem davor, und das ist jetzt vor allem für die Berufseinsteiger unter uns wichtig, würde ich sagen, hüte dich davor, genaue Zeitangaben zu machen.
Ja.
Also präzise Zeitangaben immer sind schlecht. Im Aufklärungsgespräch immer ein Stressfaktor.
Ja.
Denn wenn du jetzt sagst 2 Tage und es werden 3 oder du sagst 2 Wochen und es werden 3, dann bist du auf jeden Fall immer jemand, der die Erwartungen nicht erreichen konnte. Da sind wir fast schon beim nächsten Punkt, nämlich wo liegt denn jetzt nun eigentlich die, in Anführungszeichen, Verantwortung für den Erfolg der Behandlung?
Die einzige Stelle, bei der man eine genaue Zeitangabe machen kann, ist, wann ist die Schwellung am größten? Und das ist auch besonders wichtig zu sagen, dass es immer erst am 3. Tag ist. Das versuche ich wirklich regelmäßig nach jedem operativen Eingriff nochmal zu erwähnen. Heute werden Sie denken, es geht. Morgen werden Sie denken, es ist echt nicht so gut. Und übermorgen werden sie denken, um Gottes Willen, was ist da passiert? Und dann wird es erst wieder besser.
Und dann ist Samstag. Das ist zum Beispiel auch was, was ich in meinen Aufklärungsgesprächen ganz oft sage. Wenn Sie Komplikationen haben, seien Sie sich sicher, es ist am Feiertag oder an den Wochenendtagen.
Ja.
Deswegen, das ist ganz normal, stellen Sie sich drauf ein.
Scherz beiseite. Wir wissen natürlich auch, dass bei diesem ganzen Thema sehr viel Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt werden muss. Aber dieses kleine bisschen Humor kann eben so eine Situation auch auflockern. Denn in der Regel ist die dir gegenüber sitzende Person super aufgeregt, hat Hälfte der Fragen, die sie ihm vielleicht im Vorhinein hatte, mindestens schon vergessen. Und genau die gleiche Menge von dem, was du gesagt hast, ist, nachdem der Patient oder die Patientin aus der Tür rausgegangen ist, auch wieder gelöscht. Es gab ja sogar da Studien drüber. Ich glaube, wie viel Prozent bleiben hängen? 10?
12?
Ja.
Sowas?
10, 12
in dem
Prozent.
Dreh? Ja.
Genau.
Ja.
Deswegen tatsächlich auch, es ist zwar sehr oldschool, aber Zettel, die man in die Hand nehmen kann, wo Sachen draufstehen, sind echt nicht so schlecht.
Wahlweise auch als E-Mail-Anhang geht beides. Jedenfalls ist es natürlich im Aufklärungsgespräch einmal deine Aufgabe, um die Angst des Patienten zu managen, indem du einfach inhaltlich darauf vorbereitest, was passiert, vom Ablauf, vom Prozess, den Patienten eben mitzunehmen. Und auf der anderen Seite ist es aber dadurch für dich eine Riesenbefreiung, dass du das erstens einmal erwähnt hast und dass du eben auch die Behandlung an sich, indem du Risiken benennst, dadurch sagst du ja im Grunde, es besteht die Möglichkeit, dass nicht alles perfekt wird. Und Perfektionismus, den gibt's nun mal in der Zahnmedizin oder auch in der Medizin nicht. Perfekt zu erreichen ist eine Vorstellung und ist eine Erwartung, die Patienten gerne möchten, die Patienten gerne erreichen wollen. Aber wenn du dir diesen Schuh anziehst, dann hast du automatisch einen riesigen Stress, den du in diese Behandlung dann mit reinnehmen wirst.
Perfektionismus ist ja letztlich sowieso Stillstand. In dem Moment, in dem man perfekt ist, entwickelt man sich nicht mehr weiter. Ist also suboptimal. Wir möchten uns dauerhaft weiterentwickeln, wir möchten uns fortbilden, wir möchten besser werden. Und dieses Aussprechen, was du jetzt eben gesagt hast, das ist so ein zentraler Faktor und es ist sehr, sehr leicht gesagt und sehr schwer getan. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder von euch, der jetzt gerade hier zuhört, sich an seine eigene Nase fassen kann und überlegen kann, stimmt das? Sage ich wirklich immer, ja, theoretisch kann es sein, dass es nicht funktioniert. Kläre ich wirklich bei einer Wurzelkanalbehandlung darüber auf, dass es ein Misserfolg sein kann? Kläre ich darüber auf, dass bei einer Füllung auch eine Wurzelkanalbehandlung daraus entstehen kann, auch im Nachhinein noch? Kläre ich darüber auf, dass es sein kann, dass der Knochenaufbau sich infiziert und wir am Ende alles wieder rausholen müssen? Ja, meistens tun wir das nicht.
Ja, also und dann ist halt die Frage, warum macht man das nicht? Oder Behandler, ich glaube, du und ich, wir können darauf stolz sein, dass wir das schon machen. Also ich kläre so auf.
Ja, ich habe nämlich gar keine Lust mehr auf den Stress.
Genau, und das ist so.
Ja.
Und wenn man es nicht machen würde, möchtest du dann den Patienten wirklich aus diesen Beweggründen dazu überzeugen, eine Behandlung zu machen? Möchtest du dir den Stress aufhalsen, dass es auf jeden Fall klappen muss? Und die andere Seite ist ja auch die finanzielle. Wenn du sagst, es klappt und es klappt am Ende nicht, und der Knochenaufbau kommt wieder raus und ihr müsst nochmal Knochenaufbau machen und das Implantat kann erst viel später gesetzt werden, der Patient braucht nochmal eine andere Interimsprothese und. Da kommen Kosten auf den Patienten zu, wo du am Ende dafür die Verantwortung tragen sollst und der Patient sagt, naja, aber sie haben ja gesagt, das klappt auf jeden Fall.
Genau.
Jetzt klappt's ja nicht. Bezahlen Sie das jetzt?
Versprechungen sind wirklich das Allerschlechteste überhaupt. Das muss einfach gestrichen werden. Versprechen tut man gar nichts. Man verspricht höchstens, dass man sein Bestes gibt. Das kann man versprechen.
Richtig. Und dann ist dann sein Bestes eben zusammen mit dem Team. Du kannst ja mit dem Patienten ein Teambuilding gegen die Natur sozusagen vornehmen. Denn die Verantwortung hat letztendlich ganz oft die Natur oder eben die Anatomie des Menschen.
Ja, es ist eine Komposition.
Genau. Ich sage zum Beispiel ganz oft, das liegt einfach in der Natur der Sache.
Ja.
Ne? Es liegt in der Natur der Sache, dass du eine Wurzelkanalbehandlung machen kannst und du kannst spülen. Du kannst jeden Kanal aufbereiten, du kannst wunderschöne WF machen und dann schafft es das Immunsystem eben nicht, die letzten Bakterien zu entfernen. Dann ist es aber eine dritte äußere Instanz, die nicht funktioniert. Es ist weder die Zahnärztin gewesen, noch ist es die Patientin gewesen, sondern eine Instanz von außen, auf die beide keinen Einfluss haben.
Oder zumindest nur geringfügig. Letztlich hat man ja schon einen kleinen Einfluss auf die Natur, beispielsweise in der Nachsorge von Wunden zum Beispiel. Natürlich kann man die Wundheilung ein bisschen ankurbeln, aber man kann sie eben auch verlangsamen. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig, also das nimmt den Stress auch nochmal raus. Also wir wollen natürlich auch vor allem, dass ihr euch alle wohler fühlt in eurer Aufklärung. Mhm. Und was paradox erscheint am Anfang, dass man eben zugibt, in Anführungsstrichen, es ist ja kein Zugeben, aber es fühlt sich eben doch, wenn man es nie macht, immer so an, als würde man etwas zugeben, dass etwas eventuell nicht ganz so perfekt sein könnte, obwohl man gar nichts dafür kann. Aber im Hinten heraus, sozusagen, ist das ein deutsches Wort. Also hinten raus ist es auf jeden Fall so, dass man dadurch gewinnt. Man gewinnt Vertrauen des Patienten. Der Patient kann ein bisschen besser verstehen, was man da tut und hat dann vielleicht auch andere Fragen, fühlt sich etwas mehr mit eingebunden. Das ist das Team, was du eben meintest, dass man einfach gemeinsam daran arbeitet und dass man eben auch nach einer Behandlung dann sagt, die Krone sitzt wunderbar. Es ist jetzt alles schön. Jetzt liegt es an Ihnen. Sie müssen den Rand sauber halten. Wenn Sie den Rand nicht sauber halten, dann macht es keiner. Zweimal im Jahr die Prophylaxe reicht nicht. Wenn Sie den Rand nicht sauber halten, wird die Krone nicht für immer halten.
Und das andere ist eben das, was du gerade eben auch angesprochen hattest. Das andere ist der Stolz der Zahnärztin. Man muss nicht stolz sein und dann sagen, ich kann alles fixen. Das können wir nicht. Und das sollte man vor allem nicht versprechen, weil man sich dann eben diese Riesenbelastung aufhalst. Stell dir mal vor, folgende Situation. Du versprichst, dass es funktioniert. Und dann nimmst du die Krone runter und dann siehst du darunter eine Sekundärkaries bis in den PA-Spalt. Und das war vorher nicht zu sehen oder du hast es falsch eingeschätzt. Es gibt ja auch immer noch die Situation, dass man Dinge falsch oder eben zu wenig intensiv einschätzt.
Ja, oder unzureichend vorher einschätzen kann, aber denkt, dass man es schon kann.
Genau. Und wenn du vorher versprichst, dass es funktioniert und dann geht es am Ende nicht, stell dir bitte den Stress vor, dann gehst du nach Hause und denkst, oh Gott, das ist ja gar nicht trocken. Ich habe das ja versprochen, was soll ich jetzt machen? Und dann rufst du alle an und dann wählst du die Bücher. Welche Möglichkeiten gibt es? Aber ich habe doch gesagt, ich werde diesen Zahn erhalten und. Hast du vorher die Tür geöffnet in das wunderbare Land der Glückseligkeit, der Freiheit, der Aufklärung? Dann kannst du auf der rosaroten Wolke darüber hinschweben und sagen, ich habe vorher gesagt, dieses Risiko
gibt es. Wir minimieren das und tun alles dafür, um ihren Zahn erhalten zu können. Und falls nicht, und ich finde, das ist letztlich das, was zählt, dann habe ich trotzdem eine Lösung für Sie. Seien Sie sich sicher, und ich finde, das kann man schon sagen, am Ende haben Sie keine Lücke.
Ja, und da zum Beispiel auch wieder Erwartungsmanagement, dann kann der Patient zum Beispiel sagen, ja, ich würde es schon gerne versuchen, aber eine Lücke fände ich gar nicht so schlimm.
Korrekt.
Und dann weißt du ja auch wieder, wer sitzt jetzt vor dir für einen Patient? Wo will der Patient hin?
Ja.
Und dann kannst du wieder dieses Patient-Behandler-Team werden, weil du, wenn du aufklärst, eben auch Rückfragen bekommst vom Patienten, die dir sagen, welches Behandlungsziel wollen wir gemeinsam erreichen. Das heißt, auch für dich gibt es so eine Richtung aus dem Aufklärungsgespräch.
Es ist ja auch immer spannend, was der Patient oder die Patientin selbst für Anliegen mit einbringt.
Mhm.
Beispielsweise habe ich heute eine Aufklärung gemacht, Füllung versus Inlay. Und es war eigentlich eine klassische Inlay-Indikation. Aber es ist ja manchmal ein bisschen schwierig bei Patienten, die jetzt noch gar kein Inlay haben, sondern so ein bisschen diese alte Generation von irgendjemand hat alle Amalgamfüllungen rausgemacht und ganz viel Kunststoff reingeklatscht, dann umzuschiften zu, eigentlich ist es gar nicht der richtige Füllungswerkstoff, das hat man früher nur geglaubt und jetzt ist es leider unzureichend versorgt.
Ja.
Ist ja manchmal ein bisschen schwierig, aber an dieser Stelle war mein Anliegen überhaupt nicht das von dem Patienten. Dem Patienten ging es eigentlich nur darum, dass er nächste Woche eine OP hat am Fuß und dann ins Krankenhaus muss und danach noch seine Tochter heiratet. Das heißt, für den war das in dem Moment völlig egal. Es musste dieser Zahn zugemacht werden.
Ja.
Und er hat es alles verstanden, was ich ihm gesagt habe, aber es war überhaupt nicht sein Anliegen. Und da ist es eben auch wieder so wichtig, dass man zuhört. Mhm. Ich dachte, das ist ein großer Aspekt, zuhören. Mhm. Was ist denn da auch noch auf Seiten des Patienten oder der Patientin im Kopf, was vielleicht gar nicht so zahnmedizinisch ist? Und dann müssen wir eben an der Stelle die Verantwortung dafür übernehmen, dass es dann trotzdem funktioniert. Aber vielleicht an der Stelle, und das habe ich zum Beispiel heute auch gemacht, dann wiederum auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, es geht, aber nicht dauerhaft. Wir müssen uns wiedersehen. Wenn Ihr Fuß wieder in Ordnung ist, kommen Sie wieder und wir machen Ihnen ein Inlay mitgenommen. Ja. Das gemacht, was der Patient wollte in dem Moment, aber trotzdem im Endeffekt doch die beste Versorgung hoffentlich rausgeholt in einem halben Jahr.
Und was du gerade gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zuhören. Denn, und jetzt kommen wir zu den 5 größten Warnsignalen eines Patienten.
Die Red Flags.
Die Red Flag Patienten, ganz genau. Denn es gibt Patienten, da hörst du schon im Aufklärungsgespräch, dass das ein potenzieller Fall ist, der dir Stress bereiten kann.
Oder du siehst es.
Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Hier jetzt einmal unsere 5 Red Flag Patienten.
Here we go. Okay, ich gehe das Ganze jetzt mal chronologisch an. Und cut. Ihr dachtet, jetzt kommt der spannendste Teil?
Stimmt. Nächste Woche Mittwoch.
Schneller als ihr Beyond the Floss Podcast sagen könnt.
Zur Primetime geht es weiter mit dem 2. Teil der Folge, dem Learning der Woche und Dental Empowerment.
Abonniert unseren Kanal.
Und wenn ihr uns in unserem Daily und Dental Live verfolgen wollt, dann könnt ihr das auf Insta und TikTok tun.
Bis zum nächsten Mittwoch, ihr Lieben.
Mit Teil Nummer 2. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.